Sosthenes, lieber Bruder, schön, dass du da bist. Du kommst ja aus Korinth, du kennst ja die Leute in deiner Heimatstadt. Schau mal, die haben mir wieder einen Papyrus geschrieben, voll dicht beschrieben, mit lauter Fragen, was die alles wissen wollen, ob junge Frauen überhaupt noch heiraten sollen, wenn das Ende der Welt ohnehin schon gleich da ist. Und was sie mit Witwen machen sollen, deren Männer verstorben sind. Und ob Christen das Fleisch essen dürfen, das mal in einem Götzentempel irgendeinem Götzen geweiht wurde. Fragen über Fragen stehen da in diesem Papyrus. Naja, es ist natürlich gut. Besser sie fragen, als dass sie gar nichts tun. Aber Sosthenes, du, was ich da in letzter Zeit gehört habe über das Leben in dieser Gemeinde in Korinth, oh, das hat mir den Angstschweiß in den Nacken getrieben. Da soll es einen geben, der ist mit seiner Stiefmutter ins Bett gestiegen. Und ein anderer, der ist gleich zum Tempel, zu einer Tempeldirne und hat dort Hurerei gemacht. Ja, sind die noch zu retten, diese Leute da in Korinth? Das ist doch schlimmer als in Sodom und Gomorra. Haben die vergessen, was ich gesagt habe, als ich da 1,5 Jahre da war, dass auch unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dass wir mit dem nicht machen können, was wir wollen? Und auch wenn die zum Abendmahl zusammenkommen nach der Arbeit, dann muss es da ja zugehen. Da müssen manche ja schon besoffen ankommen und rumrülpsen und ihre Weinkaraffe haben und leer saufen, muss man dann ja schon sagen. Und andere, die sitzen nebendran, haben überhaupt kein Geld, um sich irgendwas kaufen zu können. Denen knurrt der Magen und keinen interessiert das überhaupt. Was ist denn das für ein Abendmahlsverständnis? Wenn ich nur wüsste, was ich denen als Antwort wirklich schreiben soll. Sosthenes, du kennst doch diese Korinther, du bist doch da aufgewachsen, du warst doch der Synagogenchef. Kannst du mir da vielleicht irgendeinen Tipp geben, was ich bei diesem Antwortschreiben schreiben soll? Ich bin so total, total verwirrt. Schon heute Nacht kaum mehr richtig schlafen können. Was sagst du da? Welchen Tipp gibst du mir? Ich? Ich soll es mal mit Danken probieren? Mit Danken? 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 Wofür denn? Für das Abendmahl? Für die Hurerei? Für was soll ich denn danken hier in diesem Brief? Danken? Nee, danke. Danke, ja. Was meinst du da? Ich soll es trotzdem mal probieren, auch wenn es mir im Herzen überhaupt nicht danach ist, wenn ich lieber mit der Rute käme und mal Rad reinschlagen würde, diesen Sauhaufen mal auszumisten in dieser Hafenstadt. Ich soll es trotzdem mal probieren. Ich soll mal nicht so sehr auf die Leute von der Gemeinde schauen, sondern was Gott in seiner Gnade, in seiner Treue da hinein investiert hat. Das rätst du mir? Sosthenes, das ist ganz schön schwer, was du mir da als Tipp gibst. Das andere läge mir ehrlich gestanden viel lieber. Aber vielleicht hast du ja recht. Vielleicht sollte ich in meiner stillen Zeit doch tatsächlich mal mich mehr auf die Größe Gottes konzentrieren und nicht so sehr auf das Fehlverhalten in der Gemeinde. Vielleicht, ja, vielleicht schenkt mir Gott ja irgendwelche passenden Worte für den Anfang meines Antwortbriefes an die Gemeinde in Korinth. Ja, auf jeden Fall, lieber Sosthenes, jetzt erstmal schon mal vielen Dank, dass du überhaupt zugehört hast, dass ich dir meinen Frust mal sagen konnte. Du bist einfach wirklich ein ganz lieber Bruder für mich. Lass dich mal umarmen. Shalom, lieber Sosthenes, der Friede Gottes sei mit dir. Toda Rabba. Lasst uns beten. Herr, wir wollen dir danken, dass dein Wort so ein spannendes, ein herausforderndes Wort ist. Bewahr uns davor, dass wir es nur noch als Routine wahrnehmen. Schenk, dass wir uns selber immer wieder in Frage stellen lassen, damit wir deine Dienstboten sind. Dienstboten des Evangeliums mitten in unsere Zeit hinein. Amen. Der Begrüßungsdienst hat nicht nur das rote Blatt ausgeteilt, sondern auch dieses Blatt hier. Da steht auf der Vorderseite nochmals dieser Bibelabschnitt abgedruckt. Mir war das jetzt wichtig, weil diese Bibelübersetzung von einer messianisch-jüdischen Bibelübersetzung zum Neuen Testament ist. Und Paulus war messianischer Jude. Und deswegen möchte ich das gerne nochmal lesen, weil manches ein bisschen deutlicher ist, griffiger ist, als es in der Luther-Übersetzung zum Ausdruck kommt. Von Shaul, nach Gottes Willen berufen, ein Gesandter des Messias Jeschua zu sein, und von Bruder Sosthenes an Gottes messianische Gemeinschaft in Korinth, bestehend aus denen, die ausgesondert sind durch Jeschua, den Messias, und berufen zu Gottes heiligem Volk, gemeinsam mit allen Menschen an allen Orten, die den Namen unseres Herrn Jeschua, des Messias, anrufen, der ihr Herr ist, ebenso wie der unsere. Gnade euch und Shalom von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jeschua, dem Messias. Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch wegen der Liebe und Güte Gottes, die euch durch den Messias Jeschua geschenkt ist, in der ihr durch ihn reich geworden seid auf so vielerlei Art, vor allem in der Macht der Rede und in der Tiefe der Erkenntnis. Wahrhaftig, das Zeugnis von Messias ist fest in euch verankert, sodass ihr an keiner Geistesgabe Mangel leidet und sehnsüchtig auf die Offenbarung unseres Herrn Jeschua, des Messias, wartet. Er wird euch Kraft geben, bis zum Ende untadelig, bis zum Ende auszuhalten und so untadelig dazustehen am Tag unseres Herrn Jeschua, des Messias. Gott ist vertrauenswürdig. Er war es, der uns in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jeschua, des Messias, unserem Herrn, berufen hat. Dennoch, Brüder, fordere ich euch im Namen unseres Herrn Jeschua, des Messias, auf, dass ihr alle einig seid in dem, was ihr sagt, und euch nicht aufspalten lasst in Parteien, sondern wieder eines Sinnes werdet und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Paulus hat sich also doch, liebe Gemeinde, von seinem lieben Bruder Sosthenes überzeugen lassen, diesen Brief mit dem Danken anzufangen. Ich weiß nicht, wie viel es da in ihm wirklich gearbeitet hat, wie lange er dann gebraucht hat, wie viele Tage und Nächte er gerungen hat, bis er mit diesem Dank begonnen hat. Gerade angesichts dieser Schwierigkeiten in Korinth. Und auf der Rückseite von diesem Blatt habe ich ja nochmal 10 Herausforderungen in dieser Gemeinde in Korinth aufgelistet. Und das ist auch nicht vollständig. Es war die Gemeinde, bei der Paulus am meisten zu kritisieren hatte. Es gab in jeder Gemeinde irgendwas, was nicht in Ordnung war. Aber Korinth war die Gemeinde, wo es am deutlichsten zu merken war. Und das innerhalb von ungefähr 6 bis 8 Jahren. Wir bewegen uns in ganz kurzen Zeitabschnitten hier. Von der Gründung der Gemeinde durch Paulus bis zum ersten Korintherbrief sind es maximal 6 bis 8 Jahre. In dieser kurzen Zeit ist alles das passiert, was hier auf der Rückseite aufgeschrieben ist. Und das war die geistliche Herausforderung. Er war ja quasi Geburtshelfer. Es war natürlich nicht seine Gemeinde, es war Gottes Gemeinde, aber er hat dafür gesorgt, dass in Korinth es überhaupt eine christliche Gemeinde gegeben hat. Weil er halt in die Synagoge gegangen ist und eben diesen Juden, die da versammelt waren, Jeschua, Jesus, als den Messias bezeugt hat, als den Retter, der im Auftrag seines Vaters auf diese Erde gekommen ist, der sein Leben gelassen hat, der wieder aus dem Grab herausgeholt wurde und der ja auch ein Pfingstfest geschenkt hat, ein paar Wochen nach Ostern. Und er ging auch zu den Heiden. Korinth war ja eine Hafenstadt, multiethnisch, multikulturell, so wie manche Hafenstädte bis heute es ja noch sind. Auch im Norden Europas soll man sowas in Hafenstädten auch noch erfahren können, in manchen Gemeinden, wie das so ist. Wenn so Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern da zusammenkommen, aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Sprachen und aus unterschiedlichen Religionen. Und zu denen ging er auch und hat ihnen bezeugt, dass es nicht irgendwelche Götter gibt, sondern nur diesen einen, der sich nicht zu schade war, selber Mensch zu werden, der seinen Fuß hier auf unsere Erde gesetzt hat und der auch für diese Menschen am Kreuz sein Blut vergossen hat. Und so ist diese christliche Gemeinde entstanden aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Und Paulus ging weiter, weil er noch an anderen Orten dieses Evangelium weitersagen wollte, Berufsmissionar aus Leidenschaft. Aber durch die Briefe, das war ja damals die WhatsApp-Gruppe, die sich da immer wieder versammelt hat im Römischen Reich, dass man so Briefe geschrieben hat und dann die Antwortbriefe auch zurückbekommen hat. Durch die Briefe waren sie gut miteinander vernetzt. Paulus wusste ziemlich gut Bescheid, wie es in dieser Gemeinde in Korinth ausgesehen hat. Und dann dieser lieber Bruder Sosthenes. Also das muss eine geniale Person gewesen sein. Man weiß sonst nicht so allzu viel, außer dass es mal einen Synagogenvorsteher gab, der eben zum Glauben an Jeschua gekommen ist. Aber der war jetzt hier irgendwie mit Saulus, mit diesem Shaul auf Hebräisch zusammen. Und der muss dem Paulus den entscheidenden Tipp gegeben haben, woraus man wieder schließen kann, es ist nicht gut für einen Hauptamtlichen alleine zu sein. Weil dann fangen die Gedanken des Kreisen an. Und dann kreisen sie und kreisen sie und kreisen sie und man kommt einfach nicht raus. Jeder Hauptamtliche braucht einen guten geistlichen Freund, wo er sich mal auskotzen kann, Entschuldigung, und der dann in Liebe und in Beharrlichkeit und in Treue und in geistlicher Verbundenheit diesen Hauptamtlichen mal wieder auf die Spur bringt. Mal wegzuschauen nur von der sichtbaren Welt, und auch Gemeindeleben ist ja sichtbare Welt zuallererst mal. Was wir von Montag bis Samstag erleben hier in diesem Umfeld, auf diesen paar hundert Quadratmetern, das ist ja sichtbare Welt. Das, was im Herzen passiert, sehe ich ja hier nicht auf der Wiese. Vielleicht die Auswirkungen, aber nicht unbedingt das, was jetzt so ganz tief drinnen ist. Und jeder Hauptamtliche braucht einen, mindestens einen. Der Marburger Kreis hat es ja dann auch ein bisschen institutionalisiert. Da gibt es ja dann immer diese Zweierschaften, wo dann einfach der eine da ist, dieser Sosthenes, der den Saulus wieder geistlich gesehen an die Mitte weist und ihm dann sagt, du, es ist wirklich traurig, was in Korinth passiert, da gibt es nichts zu beschönigen. Hurerei ist Hurerei, auch wenn sie von einem Christen ausgeführt wird. Aber bleib doch bitte da jetzt nicht dabei stehen. Versuch mal, die Perspektive des lebendigen Gottes wieder einzunehmen, der darüber natürlich auch traurig ist, aber der in seiner Treue trotzdem sein Wirken nicht von Korinth wegnimmt. Und es gibt ja bis heute in Korinth noch die christliche Gemeinde, die hat vor kurzem ihr 1970. Gründungsfest gefeiert. Also Gott ist schon ziemlich treu, dass er seine Hand nicht von Korinth weggenommen hat. Und so hat sich Paulus da ein bisschen einspuren lassen. Und ab Vers 4, da geht es ja so richtig mit diesem Dank los. Paulus hört, er komme auf. Was dieser lebendige Gott alles dieser Gemeinde in Christus geschenkt hat. Macht, Vollmacht, Worte zu reden, die das Herz eines anderen anrühren. Hier steht im Griechischen das Wort Logos. Das ist aber an dieser Stelle völlig anders verwendet, als es in der griechischen Philosophie der Fall war, als es auch in Korinth auf dem Marktplatz verwendet wurde. Logos wurde in der Philosophie immer so, naja, man schwätzt halt mal so ein bisschen miteinander. Der eine hat diese Meinung, der andere hat die andere Meinung. So gab es unterschiedliche Philosophenschulen. Das ist gerade im Neuen Testament mit Logos nicht gemeint. Logos ist immer das autoritative Wort Gottes, das in eine bestimmte Situation hineingesprochen wurde, aus der Vollmacht des Heiligen Geistes. Das war ein völlig anderes Verständnis, als es in der griechischen Umwelt der Fall war. Sie haben eben nicht nur die Vollmacht bekommen, Worte zu reden, sondern er schreibt hier auch davon, Gott hat sie auch in die Tiefe der Erkenntnis hineingeführt. Erkenntnis, da steht im Griechischen das Wort Gnosis, und auch das ist wieder völlig anders in der Heiligen Schrift gemeint, als es in der Umwelt damals üblich war. Gnosis, das waren so diese Gnostiker, die so in Geheimbünden sich versammelt haben, die so Verschwörungstheorien, Dan Brown, das ist so ein Nachfolger dieser Gnostiker von damals geworden mit seinen Verschwörungstheorien. Da kann man gut Bücher schreiben und viel Geld mit verdienen, aber das hat mit Bibel überhaupt nichts zu tun. Weil diese Erkenntnis, diese geistliche Gnosis, aber nur wirklich, weil es im Griechischen so dasteht, im Hebräischen steht das Wort Da'at. Das ist das Verständnis, das sich Gott in seinem Wesen mir aufschließt. Dass ich immer mehr in meinem Herzen wirklich merke, dass ich einem dreieinigen Gott begegnen darf. So wie unser Glaubensbekenntnis ja dreieinig aufgebaut ist. Dass es nicht bei diesen Worten in diesem Glaubensbekenntnis bleibt, dass diese Worte in diesem Glaubensbekenntnis Fleisch werden in meinem Herzen, dass sie mich ausfüllen bei Tag und in der Nacht. Damit ich eben nicht so der Faszination dieser sichtbaren Welt immer wieder erliege, auch nicht in der christlichen Gemeinde. Damit ich zuallererst vom Reichtum des dreieinigen Gottes ausgehe und dann deswegen auch dankbar sein kann. Trotz allem, was es natürlich auch noch zu bereden gibt. Und damit hatte er dann bei Vers 10 angefangen, deswegen ist das jetzt ja noch mit dazugefügt worden. All das, was auf der Rückseite aufgedruckt ist, das ist alles in diesem ersten Korintherbrief behandelt. Kapitelweise ringt Paulus darum, dass diese christliche Gemeinde wieder auf die Spur des Wortes Gottes zurückkommt, wo sie abgewichen sind. Das gehört mit dazu, jawohl. Wird nicht unter den Teppich gekehrt. Aber er fängt mit dem Dank an. Und das finde ich so genial, dass dieser Dank als erstes Raum hat in der Gemeinde Jesu Christi, bei allem anderen, was es zu besprechen gibt.